diese Predigt, das Hören und auch das Sprechen. Wir wissen uns ganz abhängig von dir und deinem Wort. Heiliger Geist, wir brauchen es, dass du uns Offenbarung schenkst in unseren Herzen, sonst bleiben Worte nur Worte und werden nicht zu mehr, werden nicht umfunktioniert zum Leben, dass sie wirklich beitragen, uns wachsen lassen, uns verändern, uns dahin bringen, in das Ebenbild Jesu hineinzuwachsen. Wir bitten dich jetzt um diese Offenbarung. Amen. Karin hat schon angesprochen das Thema, wer ist Jesus Christus? Ich sage euch mal, wie ich darauf gekommen bin. Indem ich mich umgeschaut habe und sehe, was in dieser Vorweihnachtszeit so alles läuft. Und was auch bei Christen läuft. Und wie, ja, da taucht doch wirklich die Frage auf, sind wir noch auf dieser Basis auch, auf der uns das Wort Gottes stellt? Und die Frage ist doch, wer ist Jesus Christus für dich, für jeden Einzelnen? Oder sind wir abhängig und machen mit, was die Gesellschaft uns vorgibt? Wer ist Jesus Christus? Wir hören jeden Sonntag von ihm, natürlich. Und das verleitet uns dann leicht, auch die Frage so zu beantworten. Das ist doch keine Frage. Ich weiß doch, wer er ist. Ich nenne ihn doch Herr und König und unser Erlöser. Aber ich denke, wenn wir ihn so nennen, dann besagt das immer noch nicht, dass wir ihn in der Tiefe kennen. Ihn zu kennen, von ihm erfüllt, von ihm überzeugt zu sein, das ist unendlich mehr als nur um diesen einen oder anderen Begriff zu wissen und ihn zu gebrauchen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir da ganz grundsätzlich einsteigen mal. Wer ist er in Wirklichkeit? In der heutigen Gesellschaft, da läuft im Hinblick auf Jesus eine riesige Verniedlichung seiner Person. Gerade auch vom Weihnachtsfest her. Auch der bürgerlichste Mensch, ja sogar der atheistischste in unserer Gesellschaft, der ist noch in der Lage, mit dem Kind in der Krippe zu spielen, mit seinen Kindern zusammen. Es ist ihm prinzipiell nicht schwierig, daran zu glauben, dass es ein Kind in der Krippe gegeben hat, dass Maria und Josef und die Hirten auf dem Feld und die Engelchen, die höheren Chöre, dass das alles so hineingenommen wird in sein märchenhaftes Weltbild, das passt noch hinein. Aber es bedeutet ihnen gar nichts. Vielen bedeutet es überhaupt nichts. Eine märchenhafte Verniedlichung. Und einher damit geht eine unerhörte Verharmlosung der Person Jesu. Das ist doch ebenfalls vielen Menschen in unserer Zeit bis hin zu kommunistischen Machthabern, fällt es doch nicht schwer, in ihm einen großartigen Menschen zu sehen. Einen großartigen, einen einmaligen, der das Vorbild aller Menschen sein könnte. Das ist verbreitet. Und jeder muss, wenn er ehrlich ist, auch wenn er wissenschaftlich denkt, zur Kenntnis nehmen, dass Jesus in jedem Fall gelebt hat. Dass er eine geschichtliche Figur ist. Das kann keiner abstreiten. Seit Hunderten von Jahren benennen wir jeden neuen Tag nach seiner Geburt, ist uns das mal bewusst geworden. Heute 10. Dezember 2017, nach Christi Geburt. So steht es in jedem Buch, auch in einem atheistischen oder in einem wissenschaftlichen Buch. Und diese Verharmlosung, die ist es, die auch in der Kirche Gottes heute in vielfältiger Weise um sich gegriffen hat. Wir zitieren Jesus in allen möglichen Formen als einen Religionsstifter, der den Menschen grundlegende Dinge zu sagen hat, auch heute noch. Wir Einheimische und Ausländer miteinander verbindet. Wir sagen, er war selbst Ausländer, er war in Ägypten und vieles mehr. Und er wird zu einer Vorbildfunktion umfunktioniert. Und es gibt auch im Blick auf Jesus eine religiöse Verallgemeinerung. und die durchdringt auch alle gesellschaftlichen Schichten. In New Age wird der Name Jesus Christus durchaus gebraucht, in einem verallgemeinernden Sinn. Nämlich, dass Christus in allen Menschen ist. Dass es keinen Menschen gibt, in dem das Licht des Christus nicht irgendwie vorhanden ist. Ja, dass wir ohne Ausnahme alle Brüder und Schwestern wären. Also eine unstatthafte Verallgemeinerung im Blick auf Jesus. Eine Verniedlichung, eine Verharmlosung, die auch unbewusst in uns als Christen eingehen kann. Und die unser Glaubensbekenntnis tief aushöhlen kann sogar, wenn wir diesen Dingen nicht auf den Grund gehen. Wer ist Jesus Christus? Die wichtigste Frage von jedem heute für jeden ist, wer ist er für dich? Ich lese jetzt mal einen Text, den haben wir, glaube ich, noch so nicht bearbeitet und gehe dann entlang diesem Text aus dem Kolosserbrief. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er hat durch ihn alles mit sich versöhnt. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wer ist Jesus Christus für dich? Jesus selbst war ja da höchst interessiert. Er hat ja den Jüngern die Frage gestellt, was sagt ihr denn? Wer ist des Menschensohn? Ist ja keine Frage der Beliebigkeit. Da hängt ja unser Leben von ab, unser Leben als Christen auch. Unsere Zukunft, unser Bekenntnis, zu wissen und zu glauben, wer er ist. Wir wissen, dass die Jünger geantwortet haben, und wie man im Volk auch über ihn gedacht hat zur damaligen Zeit. Die einen sagten, du bist ein großer Prophet. Die anderen meinten, du bist der wiedergekommene Elia. Wieder andere glaubten, dass du irgendeiner bist von Gott gesandt. Man kann dich nicht so einordnen, aber irgendwie bist du von Gott hergekommen. Und dann fragt Jesus, was sagt ihr denn, dass ich sei? Und in diesem Predigttext antwortet der Apostel Paulus, ich denke, stellvertretend für Gottes Volk. Und wisst ihr, da kommt nicht ein einziges Mal das Wort König vor. Da kommt nicht ein einziges Mal das Wort Herr vor. Nicht ein einziges Mal das Wort Gott. All das kommt nicht vor. Es ist herrlich im Lobpreis, diese Bezeichnungen anzubringen, ihm wirklich damit die Ehre zu geben auch. Es ist auch sehr biblisch. Aber alles das bedeutet doch nicht, dass es von vornherein biblisch ist. Dieser Text in Kolosser 1, der zeigt uns Jesus in einer ganz neuen, in einer ganz anderen, in ungewohnten Dimensionen. Das ist mir so, als wenn er versuchen wollte, da unser religiöses Denken aufzusprengen, zu erweitern, diese Perspektiven des Reiches Gottes in Verbindung mit der Person Jesu Christi vor Augen zu führen. Also etwas Neues. Wir brauchen diese Offenbarung des Neuen. Wir haben uns an vieles schon so sehr gewöhnt, auch in der charismatischen Erneuerung, sodass es uns innerlich oftmals nicht mehr berührt. Und Gott möchte das aufbrechen. Und ich denke, wenn wir zuhören und innerlich mit einsteigen und den Heiligen Geist bitten, nimm mich mit, dass es nicht nur Begriff bleibt, sondern zeig mir, was es bedeutet für mein Leben, dann können wir diese ungeheure Tiefe der Person Jesu Christi mehr und mehr erkennen. Wir können in dieses Zentrum der Offenbarung eintreten. Wir sind da noch ganz am Anfang. Das ist ein Abenteuer und das lohnt sich. Wer ist Jesus Christus? Wer ist das Kind in der Krippe? Ganz grundlegend. Dieser Text antwortet 5-mal ganz pointiert. Sagt nicht, er könnte sein. Es ist möglich, dass. Wir hoffen, dass es vielleicht so ist. 5-mal wird wie mit Hammerschlägen an einem Gong hörbar herausgestellt, er ist. Eine Realität ersten Ranges. Eine Realität, die zweifellos alle irdischen Maßstäbe und auch unser geistliches, religiöses Denken sprengt. Und das will es auch. Er ist. Was ist er? Der erste Punkt. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Im Urtext steht ein griechisches Wort Ikon. Und dieses Wort kehrt wieder in unserem bekannten Begriff Ikone, also Bild. Er ist das Bild von Gott schlechthin. Das Wort Ebenbild erinnert uns vielleicht an 1. Mose 1, wo steht, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleicht. Und wir alle sind nicht mehr das Bild von Gott. Von Natur aus kann man an uns Menschen diesen lebendigen Gott, den Schöpfer, den ewigen Vater, nicht mehr unmittelbar erkennen. Nur noch in abgeleiteter Form. Wenn man so will, dass wir aufrecht gehen, dass wir noch Anlagen dazu haben, mit Gott zu reden, mit ihm ins Gespräch zu kommen, zu denken, dass wir wissenschaftliche Unternehmungen machen. Das alles hebt uns über alle Geschöpfe hinaus. Und das erinnert uns noch an den schöpferischen Gott. Aber es strahlt von Natur aus nicht mehr aus uns heraus. Die Sünde steht zwischen uns und ihm. Und das beginnt wieder zu leuchten, wenn wir Jesus kennenlernen. Wenn wir dieses Bild aller Bilder wieder hineinnehmen in unser Leben. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt ja mit anderen Worten, Gott bleibt auch für uns, die wir gläubig sind, grundsätzlich der Unsichtbare. Niemand kann zu ihm kommen. Die Repräsentation, die Gegenwärtigkeit Gottes, die können wir nur in seinem Bild, in seinem Abglanz, in seinem Sohn, in seinem Ikon wahrnehmen. Wenn man so will, bedeutet dieses Bild auch ein doppeltes. Jesus ist zum Ersten das vollkommene Abbild des ewigen, unsichtbaren Schöpfers und er ist zugleich auch das Bild des wahren Menschen. Er ist das wahre Bild Gottes und das wahre Bild des Menschen. Wer also wahrer Mensch werden will, muss auf dieses Bild, auf Jesus schauen, innerlich, im Glauben. An anderer Stelle steht, wer auf Jesus schaut, wird verwandelt in sein Bild, bekommt immer mehr göttliche Züge, die Liebe, die Vertrauensfähigkeit, die Treue, all das, was der Heilige Geist schenken will. Er bekommt Züge der Kreativität, des Göttlichen. Er wächst über das Menschliche hinaus. Und es ist Jesus, der uns Anteil gibt an Gott. Wisst ihr, das ist ja eine brennende Frage in unserer Zeit. Wie bekomme ich Anteil an Gott? Viele sagen, durch Meditation. Die einen sagen, durch Yoga. Du musst dieses oder jenes Mantra sprechen. Durch verschiedenste religiöse und philosophische Kanäle käme man dann in Berührung mit dem Göttlichen. Kolosser 1 sagt uns eindeutig, es gibt keinen Zugang zum unsichtbaren Gott. Es sei denn durch Jesus Christus, dem eindeutigen Bild. Und wer uns zu Gott führt, ist keine Konfession, ist auch keine irdische Größe, ist keine Religion, sondern Jesus allein. Er ist das vollkommene Bild. Und wenn wir das erkannt haben und offenbart bekommen haben, verändert es unser Leben. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Wiedergeburt zu einem neuen Leben. Wenn hier gesagt wird, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, dann heißt es für uns als Gläubige, er ist der, der angeschaut werden soll. Er ist unser inneres Leitbild. Er ist der, der uns formt und prägt in Gottes Wesen hinein. Welch eine Aussage. Aber dieser Text zeigt uns Jesus. Okay, die Bibel sagt, wir haben ja nicht nur äußere Augen, sondern Augen des Herzens, innere Augen, in denen wir geistlich wahrnehmen können, wenn von Gott her uns Offenbarung geschenkt wird. Und darum geht es. Wir brauchen dieses Bild. Es gibt ja immer noch in den orthodoxen Kirchen, der koptischen, der katholischen Kirche, eine Welt voller Bilder. Man könnte eigentlich sagen, der Mensch ist bilderhörig. Man kann sich abhängig machen von Bildchen. Wir sollen das eine untrügerische Bild Jesus anschauen. Das der zweite Punkt. Jesus wird hier dargestellt als der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das sprengt unser Denken. Vor aller Schöpfung. Da steht ein Wort, das man übersetzen könnte mit Prototyp. So steht es hier. Der Erstgeborene. Im Unterschied zu erst geschaffen. Adam war der Erstgeschaffene. Und wir alle, die wir zwar geboren sind auf biologische Weise, sind trotzdem Gottes Schöpfungswerk. Wir sind durch ihn geschaffen. Jede Mutter, jeder Vater sind so veranlagt, dass sie durch Zeugung und Geburt Anteil haben am Schaffen Gottes in dieser Welt. Aber der Erstgeborene ist von ganz anderer Qualität. Damit soll betont werden, Jesus ist bei aller Menschlichkeit, dass er unsere Natur, unseren Leib, unsere Kreatürlichkeit angenommen hat. Letztlich keiner von uns. Keiner wie wir. Er ist vor aller Schöpfung. Bevor es die erste Wolke auf der Erde gab, bevor es das erste Gras gab, das aus dem Boden sproß, bevor es den ersten Berg gab, das Meer, war er bereits da, sagt uns das Wort Gottes. Hier liegt auch nicht der Ton darauf, wie man vielleicht denken könnte, als eine interessante Spekulation, ist Jesus vielleicht vor der Schöpfung der Welt von Gott geboren worden? Das könnte man ja dem Wort unmittelbar entnehmen. Das Wort erstgeboren bedeutet auch, wie in Johannes 3,16, dass Jesus eine einzigartige Beziehung zu seinem Vater hat, die nicht vergleichbar ist mit unserer Liebe zum Vater. Und das klingt in den Evangelien durch, wenn Jesus sagt, euer Vater und mein Vater. Er identifiziert sich nicht hundertprozentig mit uns. Seine Beziehung zum Vater war eine ganz andere, von ganz anderer Art, von ganz anderer Qualität. Der Vater und ich sind eins, ohne jeden Bruch, ohne jede Einschränkung. Unsere Beziehung zu Gott, auch wenn wir gläubig geworden sind, auch wenn wir den Heiligen Geist durch die Geisttaufe und Erfüllung empfangen haben, ist immer noch nicht von dieser Qualität. Da ist immer was Brüchiges, was Unfertiges, was Geschmälertes drin. Wir sind immer nur indirekt Menschen auf dieser Erde, die ihn lieben. Aber Jesus hat eine einzigartige, unüberbietbare Gottesbeziehung, eine echte Vaterbeziehung. Er kann wirklich sagen, mein Vater. Er ist der Abglanz Gottes. Immer wenn es um Gemeinde geht, steht im Neuen Testament unser Vater. Auch das Gebet Jesu beginnt ja damit, unser Vater. Da beziehen wir immer alle Geschwister und alle Heiligen, alle Gläubigen mit ein. Aber Jesus konnte sagen, mein Vater im Himmel. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist präexistent, könnte man sagen. Er ist vor allem Sein, bevor es alles gab. Er ist nicht geschaffen, sondern er ist von Ewigkeit her der Herr. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, innerlich. Bevor alles entstand, alles Materielle, gab es eine Person, die alles ins Leben gerufen hat. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Welch wunderbaren Aussagen. Jesus Christus ist die Ursache aller Dinge. Er ist der Anstoß aller Dinge. Er ist der Anstoß deines Lebens. Er ist der Grund deines Lebens. Das wird hier in Vers 16 in einer großartigen Weise dargelegt. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Lass uns darüber ein bisschen nachdenken. Die Erde, die Schöpfung, auch unser persönliches Leben hat nur ihre Existenz, ihre wahre Existenz, wenn sie in Jesus den Bezugspunkt hat. Vielleicht denkt mancher, na, ist ja ziemlich belanglos. Ist doch egal, was ich für einen Bezugspunkt habe. Hauptsache, ich lebe. Der Ansicht sind ja viele heute. Ich will mal verdeutlichen, was das bedeutet. Menschen sagen, ich denke gerade so an Erfahrungen in der letzten Zeit. Stellt euch mal vor, ihr kommt ins Krankenhaus. Da liegt jemand vor dir im Bett, ist schwerst krank und er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht todkrank. Er ist voller Unsicherheit, er ist voller Zweifel, wie es mit seinem Leben weitergehen könnte. Ihr kommt jetzt an das Krankenbett und sagt ihm, weißt du bist in einer dramatischen Situation. Dein Leben geht möglicherweise zu Ende. Aber schau mal, du bist ein Produkt der Evolution. Ganz klar, dass es zu Ende geht. Irgendwann geht eben alles zu Ende. Nimm es nicht so tragisch. Ich denke, hier spüren wir das. Was wir denken, was wir vermitteln, sagt etwas ganz Entscheidendes aus über unsere Hoffnung. Wie ein Mensch Leben und Tod bewältigt oder nicht bewältigt. Wie ein Mensch in diesem wissenschaftlich orientierten Zeitalter haben viele Menschen die Überzeugung gewonnen, die ganze Welt ist durch kleinste atomare Bausteine aufgebaut. Aber wisst ihr, da kann ein Todkranker nicht leben damit. Was sagt das aus? Es ist für Wissenschaftler toll, was sie alles machen können, was sie alles entdecken, aber sie entdecken nur das, was vorfindlich ist, was Gott bereits geschaffen hat. Die Wissenschaft kann immer nur hinterher denken und niemals voraus. Das ist eine Hybris, die entstanden ist. Das bedeutet aber überhaupt nichts für meine Existenz. Aber wenn hier steht, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Es ist alles zu ihm hin und in ihm geschaffen und durch ihn. Dann ist das etwas, das hat mit einer persönlichen Beziehung zu tun. Das gibt mir Hoffnung. Ich kann mich festhalten. Er ist mein Bezugspunkt. An ihm kann ich mich festhalten. Und er kann mich dann durchtragen. Er ist der wichtigste Punkt meines Lebens. Nicht mal meine Ehefrau, nicht mein Ehemann, nicht meine Kinder, nicht mein Beruf, nicht mein Hobby. Auch nicht mein Geld oder irgendetwas Irdisches kann mein Bezugspunkt sein. Das kann mich alles nicht trösten, wenn es ans Letzte geht. Er kann meine Hoffnung stillen und gibt mir über den Tod hinaus auch Hoffnung. So ist unser Gott. Auch Ehe und Familie ist nicht etwas, was irgendeine Gesellschaft vergangener Zeiten erfunden hat. Sie ist eine Stiftung, eine Grundordnung, eine Schöpfung Gottes. Und Jesus Christus ist der Eckstein. Er ist der eine. Wisst ihr, sein Wort sagt, wo zwei mit mir eins werden, bin ich mitten unter ihnen. Wo diese zwei mit Jesus eins werden, entsteht eine lebendige Zelle der Gemeinschaft. Und wenn viele lebendige Zellen der Gemeinschaft sich zusammenschließen, dann entsteht eine Gemeinde, eine tragfähige, gesunde Gesellschaft. Das heißt, alles baut sich auf diesen Bezugspunkt Jesus Christus auf. Ein anderes Beispiel. Wir erleben vor unserer Haustür und auch ja, in anderen Ländern eine unglaubliche Gewalttätigkeit des Menschen. Viele sind heute innerlich voller Verzweiflung, dass sowas überhaupt möglich ist. Wer kann sich sowas ausdenken, das in anderen Ländern, aber auch hier bei uns passiert? Unvorstellbar. Ein Tier wird niemals zu einem Untier. Ein Tier bleibt sich treu, so wie es seiner Natur entspricht natürlich. Aber der Mensch kann zum Unmenschen werden. Er kann seine Bestimmung verlieren. Und ich denke, es liegt daran. Je mehr der Mensch Jesus das Bild Gottes aus seinem Blick verliert und aus seinem Handlungsrahmen heraus verliert, umso mehr wird der Mensch zum Unmensch. Gott hat uns Macht gegeben. Wir sollen herrschen über Dinge. Aber ohne Jesus, ohne diesen Bezugspunkt wird aus Macht eine zerstörerische Gewalt. Und das ist es, was wir zurzeit erleben, wie nie zuvor. In früheren Jahrhunderten bis zur Aufklärung hat alle Wissenschaft noch gewusst, wir können nur Wissenschaft betreiben unter der Prämisse, dass es einen Schöpfer gibt, der alles geschaffen hat. Seit etwa 170 Jahren hat sich die Wissenschaft von diesen Vorzeichen gelöst, dass Gott der Herr aller Dinge ist. Dass Gott, Jesus, alles zusammenhält im Innersten. Sie haben sich gelöst und gesagt, wir machen die Erde, wir gestalten sie, wie wir wollen. Und entsprechend sieht sie heute aus. Also der Mensch pervertiert die Erde, wenn er Jesus als ein Bild Gottes, als das Bild Gottes, den Erstgeborenen vor aller Schöpfung aus den Augen verliert. Und so können wir viertens sagen, Jesus ist der Maßstab allen Seins. Vers 17. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Hast du gehört? Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Ich wünschte, der Heilige Geist würde uns das als eine tiefe Offenbarung in unsere Herzen hineinpflanzen, dass wir diese Erkenntnis nie verlieren würden. Er ist vor allem. Und da geht es nicht nur um das Zeitliche vor allem, sondern hier geht es um die Würde Jesu Christi. Das wird hier angedeutet. Er ist vor allem, auch über allem. Er ist der Mittelpunkt aller Dinge. Und das ist die Frage, die wir uns heute auch stellen sollen. Das ist eine Frage letztlich der Prioritäten. Ist er der Mittelpunkt deiner Familie? Ist er der Mittelpunkt deines Denkens? Darf er der Mittelpunkt deiner Gefühle sein? Oder bist du abhängig von anderen Gefühlen? Ist er der Mittelpunkt und fragst du in deinen Entscheidungen nach dem, was er will? Auch ist er Mittelpunkt in deiner Gemeinde oder Gemeinschaft, in der du als Christ lebst? Wisst ihr? Und wenn er der Mittelpunkt ist, dann kann man nicht demokratisch den Weg suchen. Dann kann man nicht sagen, das, was die meisten wollen, das gilt. In der Demokratie ist das gut. Vor Gott ist das nicht gut. Denn wie viele Dinge geschehen auch in unserer Kirche, wo man sagen muss, das ist nicht nach Gottes Willen, weil es demokratisch herbeigeführt worden ist von Menschen, die in dieser Tiefe nicht mal im Ansatz Jesus kennen, die ihn nicht mal als Herrn anerkennen, oftmals. Es besteht alles in ihm. Ich glaube, ein völlig neues Denken und Handeln würde sich durchsetzen. Und es würde dann wirklich geschehen, was er will. Gott arbeitet darauf hin. In der Endzeit werden wir das erleben. Ohne ihn würde nichts mehr getan, nur mit ihm. Das ist hier gemeint. Es besteht alles in ihm. Da besteht ein Zusammenhang zwischen dem Tun und seiner Persönlichkeit, die unter uns wirkt. Wenn du in deiner Seele, in deinem Denken, in deinem Fühlen und Wollen, in deinen Beziehungen, in deiner Familie immer so Zerfallsprozesse erlebst, wenn du spürst, ich sacke ein, ich bin ein Fass ohne Boden, ich nehme und nehme und werde doch nicht erfüllt. Ich suche und finde doch nicht. Und wenn du immer wieder neue Enttäuschungen erlebst, dann denke ich, ist vielleicht diese Frage dran. Bestehst du in deiner Existenz überhaupt in ihm? Ist er der Kern deiner Existenz? Oder vielleicht Maskottchen um deinen Hals, fromme Verzierung zu einem sonst ganz normalen, alltäglichen Leben, wie es die Gesellschaft vorgibt. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Hier steht im Urtext das Wort Syn im Griechischen. Syn bedeutet Zusammenhalt. Das heißt, wenn er in der Mitte ist, dann wirkt er wie ein Magnet in deinem Leben. Er hält dann alles zusammen. In ihm findest du deine vollkommene Identität. Das ist ein Prozess. Das wissen wir, so verstehen es wir auch. Und ich setze das bei uns allen voraus. Das geht nicht auf einen Schlag, weil es ja in unserer Person, in unserem alten Wesen ganz viele widerstrebende Bereiche gibt, die sich gegen Gott und gegen dieses Ebenbild und die Verwandlung und Vollendung der Dinge wehrt. Und je mehr sündige, unerlöste Bereiche es in uns gibt, umso mehr Spannungsfelder tauchen auch auf. Wisst ihr das? Wie bei einer Zwiebel löst man die äußere Pelle, endlich überwunden, atmet auf und dann geht Gott tiefer, tiefer und tiefer. Und das ist auch richtig so. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und das dürfen wir auch ganz generell über die Welt sagen, dass unsere Erde noch existiert. Bei so viel Gewaltpotenzial ist Gottes Wunder. Das ist der Herr, der diese Welt in Händen hält. Wir kennen den Gospel. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält sie noch. Und deswegen existiert unsere Erde trotz aller Kriege noch. Dass es in Deutschland so gut ging und geht bisher, ist nicht unser Verdienst. Unser Land besteht in ihm. Es ist seine Gnade, seine ungeheure Energie, seine Kraft, die das Innerste zusammenhält, trotz aller widerstrebenden Kräfte. Er ist es, der die Mauer zum Einsturz gebracht hat. Und nicht irgendeine politische Strömung oder ein großartiger Politiker oder auch das Gebet als solches. Das war hilfreich. Es waren viele Menschen beteiligt, natürlich. Aber Gott hält es in seiner Hand. Auch unsere Ehen und Familien haben nur in ihm Bestand. Nur in ihm. Wenn wir den Umkehrschluss vollziehen und einmal auf die Gesellschaft schauen, dass fast jede zweite Ehe und Familie zerstört ist, dann wissen wir, das liegt daran, dass Jesus nicht mehr der Eckstein ist. Der Grundstein, das Fundament. Er ist der Maßstab alles Seins. Und dazu ruft uns heute der Heilige Geist auf. Das Wort Gottes. An dieser Stelle brauchen wir Offenbarung. Dass wir unser Leben vielleicht zum ersten Mal oder wieder radikal und konsequent an ihm verschenken. Ihm geben, ihn hineinlassen. An ihm messen auch. Dass wir nichts durchgehen lassen, was wir bisher immer durchgehen ließen. Ich bin nun mal so. So wie ich bin, ich kann nicht aus meiner Haut. Ich habe nun mal diese Gefühle und ich bin nun mal dieser Art Typ. Ich bin nur einmal der, der ich bin. Sondern dass wir sagen, Herr, ich bitte dich, dass du mich in deine Hand nimmst. Ich erlaube dir, dass du mich formst. Ich erlaube dir, dass unsere Ehe in dir Bestand hat. Ich lasse dich da hinein. Nicht als Dritten im Bund, sondern als Ersten, als Zentrum. Du sollst die Mitte sein. Vers 18 wird deutlich, dass er auch das Haupt des Leibes ist, nämlich der Gemeinde. Da ist ein Umdenken nötig, oftmals. Das Haupt der Gemeinde kann kein Mensch sein. Das ist ja eigentlich auch unsere Rettung und unsere Freude. Und das ist der Grund unseres Lobpreises. Das ist auch die Kraft, die uns in allen Konflikten, die es auch unter uns gibt, festhält und zusammenhält. Nämlich, dass er das Haupt ist. Und das heißt mit anderen Worten, die Gemeinde ist der Ort auf der Welt, wo wir alle miteinander lernen sollten, auf Jesus zu schauen. Und nicht in erster Linie auf den Pastor oder den Leiter oder Prediger oder Verantwortlichen. Er ist das Haupt. Amen. Mancher fragt sich vielleicht, wie das kommt, dass ein liebevolles Zusammenleben so unterschiedlicher Menschen, wenn ihr euch kennt, dann wisst ihr, wie unterschiedlich ihr seid, mit ihren Temperamenten und Charakteren wie in unserer Gemeinde möglich ist. Ich bin überzeugt, nimmst du Jesus da raus, dann fällt alles auseinander. Ich denke, das ist die Wahrheit. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und da wird jetzt etwas Großartiges gesagt in diesem sehr kompakten Text. In Vers 18, fünftens, steht noch, er ist der Anfang. Im Griechischen, er ist Archä. Sigmund Freud sagt in seiner Lehre, wir sind alle archetypisch geprägt. Und ich denke, da hat er recht. Es gibt schicksalhafte Schläge in unserem Leben. Es gibt Dinge, die uns zutiefst geformt und geprägt und bestimmt haben. Zum Beispiel deine Mutter war eine prägende Kraft. Oder der Vater. Oder die Verwandtschaft, Lehrer, Freunde und so weiter. Und nun steht hier dasselbe Wort. Archä ist die ursprüngliche Kraft. Jesu Macht ist der Anfang aller Dinge. Und das heißt, er kann neue Anfänge setzen. Er kann neue Prägungen in deinem Leben setzen. Er kann dich umformen. Das ist hier von ihm gemeint. Er ist der Anfang. Wie viele Menschen, vielleicht auch mancher Christ unter uns, möchte noch mal gerne von vorne anfangen. Hier steht, er ist der Anfang. Du kannst gar keinen neuen Anfang machen ohne ihn. Das wäre nicht neu. Die Basis wäre die gleiche. Er ist der Anfang in Person. Mit ihm anzufangen, beginnt ein neues Leben. Und zwar immer wieder. Wir haben es immer wieder nötig, hineinzuschlupfen und hineinzugehen und uns neue Offenbarung schenken zu lassen. um weiterzukommen, weiterzuwachsen, tiefer in die Tiefe zu kommen und ihn zu erleben und hineinzulassen in unser Leben, dieses zu verändern. Er ist der Anfang in Person, und wenn wir mit ihm anfangen, beginnt ein neues Leben. Und das ist gravierend, dass hier sogar steht, dass er aus den Toten herausholt. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und das heißt für mich, selbst die Kräfte der Krankheit, die Kräfte des Todes, der Vernichtung, der Vergänglichkeit, des Irdischen, all diese Kräfte, die uns kaputt machen und unser Leben zerstören wollen, sind nichts gegen diese Kraft des neuen, ewigen Lebens. Er ist der Anfang. Er holt uns da raus, er setzt neue Anfänge, er schenkt uns die Fähigkeit, neu zu denken, neue Schritte zu tun, und er schenkt uns noch die Kraft dazu durch den Heiligen Geist, wenn er der Erste ist. Setz einen Schlusspunkt. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen solle und in ihm alle mit sich versöhnte, sei auf Erden wie im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Kreuz. Da wird nochmal zusammengefasst. Alles, was du wünschst, alles, was du brauchst, was du wirklich brauchst, alles, wonach du dich sehnst, ist in ihm. Da ist die ganze Fülle der Gottheit, ist in ihm. Und alles, das kann er dir schenken. Unser Problem ist, dass wir unsere Unerfülltheit eben nicht versuchen, bei ihm zu stillen, sondern dass wir glauben, hier und dort und da finden wir das, was wir brauchen. Der Epheserbrief, den ja Gregor bearbeitet hat, sagt ein ähnliches Wort: In ihm wohnt alle Fülle der Gottheit leibhaftig. Und darum gilt es zu lernen, aus ihm zu schöpfen, Tag für Tag. Er ist unerschöpflich. Und auch wenn du gefallen bist und wenn du schwach bist, es gibt diese entscheidende Verwandlung. Dadurch, dass er alles mit sich versöhnt oder auch wiederherstellt. Das heißt auch, dass er in unserer Gemeinschaft Junge und Alte mit sich versöhnt, Männer und Frauen, was auch immer. Dass wir damit rechnen dürfen, dass er uns zusammen vereint. Und eines Tages wird der Tag mit Sicherheit kommen, wo auch die Mächte und die Herrschaften und die Gewalten, die Mächte im Kosmos, die dämonischen Kräfte, alles, was hier auf Erden noch eine Gewalt und Macht hat, dass alles seine Knie beugen muss. Vor Jesus Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Amen. Amen. Vater, ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du diese Offenbarung tief in unsere Herzen hineinsenkst, wer Jesus wirklich ist. Dass wir, wenn wir jetzt an Weihnachten auf das Kind in der Krippe schauen, dass wir aber sehen, das ist nicht nur das menschliche Kind, sondern es ist viel, viel mehr. Es ist die Erfüllung unseres ganzen Seins in ihm. Und ich darf davon leben auch und daraus leben, und ich darf mehr und mehr erkennen und auch erfahren aus dieser Fülle. Ich segne jetzt jeden unter uns mit Erkenntnis, mit einer neuen Offenbarung. Vater, und ich bete, dass du das begleitest, dass du durch den Heiligen Geist uns immer wieder daran erinnerst, bis es wirklich zu einem festen Bezugspunkt wird. Dieses tiefe Wissen, ich bin in Jesus Christus. Er ist meine Existenz. Und ich will in ihm existieren. Und er verwandelt mich so, wie er es will, wie er es vorhat. Und ich will aber mit ihm sein. Vater, wir preisen dich, danken dir als deine Kinder für dieses große Vorrecht, dass du uns das Wort gegeben hast und dass du uns durch den Heiligen Geist Offenbarung schenkst und weiter hineinführst in eine tiefe Verbindung mit dir und deinem Sohn Jesus Christus. Amen.